Werbung.
Die Radlsaison ist im vollen Gange, das heißt, meist viel unterwegs, meist viel vielleicht in öffentlichen WLANs und in irgendwelchen WLANs von Hotels unterwegs.
Ja, ich glaube, ganz egal, ob es jetzt um Radfahren geht, um Radtouren, Radrennen oder einfach um Ausflüge im Sommer, es lohnt sich immer, wenn man unterwegs ist, in fremden oder öffentlichen WLANs sich einloggt, einfach darauf zu achten, dass man auf der sicheren Seite ist. Da geht es halt um so Bankdaten, Online-Identität, Passwörter.
Und genau dafür gibt es NordVPN. Mit NordVPN kannst du deine digitale Identität schützen.
Unter nordvpn.com/sitzfleisch kann man 30 Tage testen und es gibt eine Geld-zurück-Garantie.
Wenn ihr danach genauso überzeugt seid wie wir, kann man unter der gleichen Seite www.nordvpn.com/sitzfleisch ein 2-Jahres-Abo abschließen und bekommt 4 Monate obendrauf.
Und das Beste, was wir bis jetzt vergessen haben, ist, man kann es auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Und einen Trick hast du nicht verraten, wenn es darum geht, Reisen zu buchen. Wie machst du das?
Auch dann nutze ich NordVPN, weil in bestimmten Regionen Flüge und Hotels deutlich billiger sind. www.nordvpn.com/sitzfleisch.
Werbung Ende.
Podcast-Werkstatt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch.
Dem Podcast, wo es seit der letzten Folge nichts Neues gibt.
Mit Christoph Strasser
und Florian Kraschitzer.
Nichts Neues, Aktuelles, aber es gibt wieder sehr viele neue und spannende Themen.
Bei uns im Podcast, aber nachdem wir am gleichen Tag aufnehmen wie die letzte Folge, ist dazwischen nichts passiert. Das heißt, wir können direkt ins Gespräch einsteigen mit unserem heutigen Gast.
Wir haben jetzt die letzte Folge vor Weihnachten und schließen dort an, wo wir das letzte Mal aufgehört hat. Anna Bachmann aus Vorarlberg ist heute wieder bei uns. Wir haben das letzte Mal schon geredet über ihre, sage ich mal, ersten großen Erfahrungen im Langstreckenradsport, über Race Around Austria Challenge, Race Around Austria Extreme Distanz. Aber die Anna hat noch viel mehr erlebt und noch viel unterschiedlichere Erfahrungen gesammelt. Und da möchten wir halt weitermachen. Hallo nach Vorarlberg.
Hallo und danke, dass ich da euer Weihnachtsgast sein darf. Ja, ist ja ein besonderer Anlass heute.
Ja, danke fürs Bleiben. Und da würde ich sagen, wir steigen gleich ein, mitten ins Gespräch. Wir haben eben die letzte Folge beendet mit deiner Zielankunft beim Race Around Austria. Und jetzt muss ich einfach ganz provokant fragen, einen Ram-Sieger als Coach, das Ra gewonnen, der nächste logische Schritt wäre ja auf der Hand gelegen. Aber das war nicht dein Weg. Zumindest nicht bis jetzt.
Flo, da hast du eh schon alles vorweg gesagt. Da ist gar keine Frage mehr offen. natürlich ist das im Raum gestanden. Und diese Welle, ja, die lang über das Ra hinausgegangen ist, ich glaube, die hat großes Potenzial gehabt, um dieses unglaubliche Team und mit mir als Athletin, um uns nach Amerika zu bringen. Ja. Und ich denke, das wäre ein wunderbares Zeitfenster gewesen, um dieses Projekt auch anzugehen und um eine Finanzierung aufzustellen und um das zu verfolgen. Und dennoch habe ich für mich so gespornt, dass ich noch nicht dort bin, ja. Ich habe so gemerkt, für mich waren diese Erfahrungen, wir haben da über die letzte Nacht gesprochen, ja, und die ganze Renndauer ist dann doch noch überschaulich, bedeutend kleiner als in die Kontinentaldurchquerung des nordamerikanischen Kontinents. Ja. Und für mich hat sich das bislang noch nicht richtig angefühlt, dieses Projekt anzugehen. Ja. Also ich merke so, ich habe diese perfekte Wave gehabt, ja, und in dem Moment war ich nicht so weit, um sie weiterreiten. Ja.
Auch, wir haben in der letzten Folge gesagt, eine mutige Ansage, auch das wahrscheinlich eine mutige Entscheidung, auch wenn du das Server nicht spürst, aber du sprichst von der Welle, du sprichst vom Team, ist sicher auch nicht einfach gewesen zu sagen, ich fühle mich noch nicht so weit.
Nein. Es ist wirklich nicht einfach gewesen. Und es ist halt noch so, ich war am Samstag in Zürich und habe einige vom Team getroffen. Und wenn wir in der Konstellation zusammenkommen, dann kommt immer die Frage, Anna, wann fahren wir? Ja? Sie sind scheinbar alle ready, ja?
Aber es ist schon wirklich spannend, weil beim letzten Mal haben wir noch geredet über kleinere Ziele sich zu setzen und damit vielleicht sie Enttäuschungen ersparen. Und demgegenüber stehen eben große Ziele, wo man nichts von seinem Potenzial quasi liegen lässt. Und trotzdem, du bist so selbstbewusst und trotzdem sagst du in einem gewissen Moment, nein, ich bin noch nicht so weit für ein möglicherweise nächstes großes oder ganz, ganz großes Ziel. Wobei es gibt ja andere große Ziele, die man sich setzen kann. Und ich wollte eigentlich auch schon die Frage stellen, ob du generell so abwechslungsreiche Herausforderungen vielleicht reizvoller findest als etwas wieder zu machen oder zu wiederholen und in kleinen Schritten vielleicht noch zu optimieren, weil möglicherweise könnte man auch sagen, man versucht das Race Around Austria noch einmal zu fahren und vielleicht nur ein paar Minuten oder Stunden schneller zu sein.
Für mich ist das ganz eine vielschichtige Frage, ja, über die ich selber sehr viel nachgedacht habe. Und ich habe in der letzten Folge kurz erzählt von dem, wie das Fahrrad überhaupt zu mir gefunden hat, ja. Und dass ich eigentlich bis heute noch hin und wieder Thema habe, zu mir als Athletin sehen und mich als Athletin zu definieren. Und ich denke, dass das viel mehr der Grund dafür ist, dass ich so ein großes Portfolio an Rennen abdeckt habe bislang. Grundsätzlich bin ich der Typ, der total auf Optimierung steht. Also ich finde das ein unglaublicher Reiz, zum einfach dasselbe wieder tun und einfach die Körner noch besser einzusetzen und aus dem Fehler zu lernen und voranzuschreiten. Ja. Und dennoch war das RAA für mich ein Moment, da war einfach so. Und wir haben damals einen Streckenrekord gebrochen und in diesem Moment war für mich diese Mission erledigt. Ich denke, jetzt hätte es vielleicht wieder einen anderen Reiz, wie ich sage jetzt mal 19 oder 20. Aber so wie wir da gekommen sind, 18 und so wie wir gegangen sind, war das für mich so eine runde Geschichte, wo ich jetzt nicht instinktiv oder intuitiv das Gefühl gehabt hätte, das gibt's jetzt nochmals zu tun. Und allgemein denke ich schon, ich denke, das sieht man auch so ein bisschen an den Zeiten bei mir, wenn man die Supported-Geschichten anschaut, dass ich schon ein großes Potenzial habe, mich weiterzuentwickeln und da eigentlich auch schwer dahinter bin, das auch zu tun. Ja.
Wir möchten da jetzt auch überhaupt nicht falsch verstanden werden. Das RA ist auch Standalone für sich selbst, ein Event, ein Highlight, ein Lebensziel. Und es gibt nicht nur dieses eine Rennen und das ist durchaus auch, also das soll nicht missverstanden werden. Mir fallen jetzt die Worte dazu, aber ich denke, was ich sagen will, kommt ungefähr rüber.
Ja, mir fällt es jetzt vielleicht nur in anderen Worten ein. Letztes Mal haben wir uns das Zielinterview angehört und da war das Motto des Race Around Austria, We Create Motion. Und ich kann mich erinnern, ganz am Anfang war vom Race Around Austria irgendwie das eigene Motto, es ist sozusagen das beste Lernrennen fürs Race Across America und das Übungsrennen. Und ich habe das damals auch schon gesagt, dass das überhaupt nicht so ist. Das ist der Lukas Kienreich ist ja nur das Race Around Austria gefahren und hat es nicht als Weg zum RAM gesehen. Also man kann, wenn man das RAM fahren möchte, ist das Race Around Austria wahrscheinlich das perfekte Vorbereitungsrennen, aber es ist an sich eine großartige Erfahrung.
Also ich habe für mich so gedacht, also bei mir war ja das, mir ist ja das zugefallen, ja, auch dieses Projekt. Ich habe da ja in der Vorbereitung nie gedacht, das ist jetzt mein Schritt zum RAM, aber nachdem das alles so wunderbar gelaufen ist, ist das natürlich im Raum gestanden, diesen Schritt auch zu tun und weiterzugehen und Richtung RAM zu denken.
Aber du weißt schon, dass es das RAM gibt, oder? Nicht wie die Alexandra Meixner, der erst dann die Qualifikationsurkunde gekriegt hat und dann sich gedacht hat, hoppala, was ist denn das eigentlich? Das muss ich mal googeln.
Ja, da bin ich ja in dem Fall einen Schritt voraus, ja.
Und dann ist es doch 2019 doch ein bisschen anders gekommen. Also du bist dann noch einmal die RAA Challenge gefahren und du hast vorher gesagt, so Optimierungen, das reizt dich schon. Und du bist dann auch bei der RAA Challenge knapp 2 Stunden schneller gewesen als 2017. Und das ist schon eine ordentliche Optimierung auf der kurzen Strecke, auf schon einer ordentlichen Zeit. Also es ist ein Unterschied, ob ich mich beim RAN 4 Stunden verbessere von 28 auf 24 oder ob man sie bei der Rad-Challenge von 21 auf 19 Stunden verbessert. Das ist schon ein anderes Niveau.
Ja, also auf der Challenge 2019 haben wir können ein Stück weit verbessern, aber das Jahr hat für mich ganz turbulent angefangen und da möchte ich die Geschichte ein bisschen früher ansetzen. Und zwar habe ich dann im Februar einen Skitourenunfall gehabt und haben wir da die Patella luxiert, also die Kniescheibe ist mal rausgesprungen und wieder rein und das müssen wir jetzt gar nicht detaillieren. Ja, jedenfalls habe ich mich gegen eine Operation entschieden und habe dann 6 Wochen Krücken gehabt und habe dementsprechend nicht trainieren können. Und bin dann im Frühjahr, als bald es möglich war, irgendwann dann halt aufs Radl gestiegen. Und mit dem großen Ziel, ja, 2019, mein Ziel war, österreichische Meisterin auf der Langdistanz zu werden. Und ich kann mich da ganz gut erinnern an den Tag oder kurz davor, ja. Und zwar, weil mein Problem war mit diesem Unterfangen, dass die längste Ausfahrt in diesem Jahr war 176 Kilometer davor, vor Grieskirchen, ja. Und das war für mich, das kann mich sehr gut erinnern am Start, weil ich so gesporen habe und mir gedacht, ja gut, jetzt hast du schon einiges erreicht und jetzt die Verletzung da ausgesessen und so. Du probierst es jetzt einfach. Und das war so für mich so ein Experiment. Und das hat sicher meinen Fahrstil für danach massiv geprägt, weil ich mir da einfach entschieden, ich fahre von der ersten Minute einfach wirklich Vollspeed weg. Ja. Und in Grieskirchen ist das damals für mich ganz wunderbar aufgegangen. Ich habe können da auf 752 Kilometer fahren, Streckenrekord fahren und habe da eben einen Staatsmeistertitel geholt. Und das mit der Vorgeschichte war sehr prägsam für mich. Ja. Und das waren dann natürlich...
Wenn ich da kurz einhaken darf, du hast das jetzt so dich selbst ein bisschen belächelt. Du bist nur 176 Kilometer gefahren als längste Ausfahrt. Scheinbar fährst du sonst wesentlich längere Ausfahrten und es gibt aber sicher Leute, für die 176 Kilometer das Jahreshighlight ist und das ist jetzt nicht abwertend gemeint, sondern 176 ist nicht so wenig. Natürlich für einen Sieg beim 24-Stunden-Rennen würde man wahrscheinlich gern mehr machen, aber ich glaube, du warst jetzt sicher in erster Linie froh, dass du die gut erholt hast, oder? Und dass sich dein Knie wieder regeneriert hat, ja.
Wieder eingefahren war, ja. Das stimmt absolut. Aber das finde ich, das ist das Gefährliche an unserem Sport, dass man so ein bisschen die Dimensionen verschiebt und auch verliert. Und das ist schon ein Punkt, da können wir vielleicht später noch drüber sprechen, wo mich beim Unsupported dann ganz massiv auch eingeholt hat. Also, dass man so ein bisschen den Bezug auch so... auch verlieren kann für das, was möglich ist und was aber trotzdem doch eine gute Leistung ist eigentlich. Ja.
Ja. Wir wollen eigentlich eh schon sehr gern über das Thema Unsupported reden und das Three Peaks Bike Race, weil das irgendwie auch so unserer Meinung nach ein Höhepunkt ist, zwar so ganz lange Rennen zu bestreiten, das Race Around Austria und das Three Peaks, aber
deswegen werden wir ganz kurz nur über 2020 sprechen. Da hast du dir wieder einen österreichischen Meistertitel geholt und da muss man wirklich fast sagen, also mit Ansage, da hat eigentlich niemand dran zweifelt, dass du und die Babsi Meier euch das holen werdet, oder hat es da intern Zweifel gegeben?
Mir hat das nicht groß anzweifelt, aber ich denke, für uns war das ein unglaubliches Erlebnis, dass wir gemeinsam das Rennen haben fahren dürfen, ja. Und für uns war einfach klar, dass wir einfach das Beste aus dem Tag rausholen wollen. Und das war für mich radsporttechnisch eines der coolsten Events, ja, an dem ich teilnehmen habe können. Und Babsi Meier ist eine ganz wunderbare Freundin von mir und sowas gemeinsam erleben zu können, ist natürlich schon ganz eine spezielle Angelegenheit. Hm.
Habt ihr während dem Rennen auch nichts miteinander reden können, weil jeder ist Vollgas im Einsatz und danach auf Pause und man redet vor dem Start und dann im Ziel? Oder war das auf der Challenge bei euch anders?
Nein, das war definitiv so, wie von dir besprochen. Und Babs Meier ist doch noch viel spritzigere Fahrerin wie ich. Und ich denke, dir diese 20-Minuten-Intervalle, die wir hauptsächlich gefahren sind, schon ein Stück effektiver durchdruckt wie ich. Ja. Und dennoch, also wir haben eine tolle Geschichte miteinander erlebt und mit dem ganzen Team, das uns so unterstützt hat. Und für mich war es eben so ein bisschen ein Ankommen, weil Babs Meier hat mein Frauenbild, ja, von weiblichen Radsportathletinnen sehr massiv geprägt. Und Ich habe früher immer zu ihr hochgeschaut, viele Jahre, ja, und es hat sich eine tiefe Freundschaft entwickelt und jetzt sind wir einfach auf Augenhöhe da rundum gedüst und das war für mich nochmal ganz persönlich ganz ein wertvolles Highlight. Ja.
War sie für dich sozusagen auch die Person, die dich nochmal inspiriert hat, quasi wieder Elite-Rennen zu fahren, wie du es jetzt in der letzten Zeit gemacht hast mit ihr gemeinsam im Team?
Absolut. Ich habe eigentlich für dieses Jahr aber gar nicht geplant, also 2021 Elite-Rennen zu fahren. Und dann ist im Jänner ist der Anruf kam von der Babs und hat gesagt, komm, Anna, fahr mit. Dann sage ich, ja, ich bin nicht in Form, ja, das bringt ja nichts. Dann sagt sie, das ist egal, ja, wir haben ein gutes Team, wir haben eine Freude und jeder bringt das, was er kann, ja. Und gibt einen Ruck, ja. Und für das bin ich ja sehr dankbar, weil das ganz, ganz viele schöne Rennen noch waren, auch mit den anderen Girls natürlich. Ich meine, wir sind da als Team gestartet und gerade im Hinblick auf Einzelzeitfahren war das ja für mich doch auch eine gute Geschichte. Oder habe ich können einen Beitrag leisten, ja, zum Team, ich muss es so sagen.
Jetzt sind wir deine Karriere als Straßenfahrerin und deine Zeitfahren und deine ganze Saison 2020 sind wir jetzt so ein bisschen übersprungen, aber einfach, weil wir so viel Gesprächsthemen haben. Und wir würden wirklich gern beide, weil wir beide total gespannt sind, über deine 21er Saison mit den Unsupported-Rennen sprechen, weil uns das einfach brennend interessiert und vor allem auch der direkte Vergleich zwischen Supported und Unsupported Ultracycling.
Da gibt's nicht viele Menschen auf dem Planeten und vor allem nicht die mit uns in Sitzfleisch drüber reden können, die diese Erfahrung nämlich gemacht haben, beides wirklich gefahren zu sein. Zwei solche Rennen, die sehr ähnlich sind in der Distanz und von den Höhenmetern. Und du hast mir es im Vorfeld schon erzählt, beim Unsupported Rennen Three Peaks, du hast das Race Across Italy im Frühling auch schon Unsupported gemacht. Das ist vielleicht noch ein bisschen ähnlicher als die Rennen, die du bisher gekannt hast, weil man nicht so lange unterwegs ist, du bist mal in, jetzt muss ich kurz nachschauen am Schummelzettel, in circa 36 Stunden warst du im Ziel, aber wo sich das Unsupported dann wahrscheinlich so richtig massiv auswirkt, ist mehrtägig. Und du hast gesagt, dass das ganz anders vorgestellt ist, war, du hast Selbstvertrauen gehabt und es ist dann irgendwie nicht so richtig gelaufen oder zumindest nicht so rund.
Ja, genau. Ja,
wir
ja.
Sehen dich lachen.
Ich muss wirklich schallend lachen, wenn ich darüber nachdenke, mit welchem Mindset, dass ich da in das Projekt reingestartet bin und mit welchen Überzeugungen, ja, und wie sich dann das alles am Schluss angefühlt hat, ja, und wie ich da schlussendlich dann dankbar doch in Barcelona angekommen bin. Da war ganz viel Entwicklung dazwischen und die Motivation war für mich quasi nicht vorhanden, ja, Rennen zu fahren im 2020. Und das Jahr hat sich dann geneigt und ich habe so gemerkt, boah, ich habe jetzt echt Bock zum Projekt anreißen fürs nächste Jahr. Und ich habe aber auch so gemerkt, dass es ein Projekt sein muss, eines, das für mich ist, ja, wo ich nicht abhängig bin von dem Team, wo ich nicht abhängig bin von diesen immensen Sponsorensummen und das ich einfach so aus dem Alltag raus gestalten kann und mich auch nicht muss zumuten. Ja, das ist so eine zweischneidige Geschichte. Und das war dann so die Grundidee, mich für dieses Rennen zu melden. Und warum das Three Peaks Bike Race? Das ist ganz einfach. Ich bin ein sehr schreckhafter Mensch, ja, wo doch hin und wieder auch von vom wenig Selbstbewusstsein heimgesucht wird, ja, und für mich war, dass ich gesehen habe, dass das Rennen ja einfach da irgendwie durch Zentraleuropa verläuft, ja, und da hat man gedacht, da kenne ich mich aus, da fühle ich mich wohl, das traue ich mir zu, ja, da fahre ich mit.
Hast du, wir haben jetzt letztes Mal so viel über deine mentale Vorbereitung geredet und du weißt ja wirklich genau, wie das funktioniert, was da dahinter steckt, wie man sich auf solche Sachen einstellt. Wie hat es passieren können, dass du da quasi mit deiner Einstellung ein bisschen daneben gegangen bist oder dir etwas total vielleicht erhofft hast, das dann schlussendlich gar nicht so gekommen ist? Oder bist du da einfach total unbedarft reingegangen und sagst, du bereitest dich jetzt gar nicht so richtig drauf vor, du lässt einfach das zukommen, so wie es kommen wird?
Für mich war das so ein bisschen eine zweischneidige Geschichte. Ein Thema war ganz sicher das, dass ich da total mit einer überhöhten Selbstwirksamkeit rein bin, ja. Also ich habe gemeint, ja, ich habe jetzt wirklich schon was erfahren, Race Across Italy bewiesen, dass ich gut in Form bin, dass ich eine tolle Form habe 2021. Und für mich war das so, ja, da stellst du in Wien an den Start und dann wird Radl gefahren, ja. Und in dem Stück, da muss ich sagen, da war ich sicher, also ich würde es wirklich überheblich nennen, wenn ich jetzt drüber nachdenke, was ich für Fehler gemacht habe. Da gibt's, glaube ich, wirklich kein anderes Wort dafür. Und das andere war schon so ein bisschen, was mitgeschwungen hat, und das ist schon eine ganz böse Kombi, das muss man dazu sagen, ist schon so dieses Gefühl, ich habe es vorhanden und ich brauche so ein Projekt für mich, ich will irgendwas machen und so ein bisschen, das ist jetzt nicht das richtige Wort, aber so ein bisschen ein Urlaubsvibe habe ich schon dabei gehabt, zum sagen, ja, dass ich mich nicht zurecht, das war jetzt irgendwie so, ja, ist es ein Rennen, ist es eine Reise, ja, was ist es dann, nicht Fisch, nicht Fleisch. Und da ist so irgendwie in der Vorbereitung, ob ich da jeden Tag irgendwie so mit ein bisschen anderen Haltung an die Geschichte rangegangen und habe mich sicher nicht in dieser Intensität, also mental nicht auf das Rennen einlassen, wie ich das bei anderen Rennen davor gemacht habe. Ich kann gar nicht sagen, warum nicht, aber das war in dem Moment einfach nicht so, ja. Das muss ich sagen. Und so war so, ich bin auch recht schlecht in das Rennen reingestartet, hat es mal angefangen. Also, sag mal, bis zum ersten Checkpoint ist ja ein Teil gewesen, war ich ja die erste Frau am ersten Checkpoint. Und für mich war das aber so, nach 80 Kilometern habe ich schon die ersten Zustände gehabt, gell? Genau, und also das noch zur Vorbereitung, wir kommen später gleich aufs Rennen zu sprechen. Ich muss sagen, dass dieses mentale Modell für dieses Rennen, das hat mir definitiv gefehlt. Und ich denke, also gerade was ich habe, und für mich war, was ich gefahren, weil ich ein unglaublich tolles Team gehabt habe, das ist ein Coach im Hintergrund, der mich da mit dem ganzen Prozesswissen auch versorgt hat. Und da ist jetzt, das war jetzt eine Herausforderung, die Vorbereitung von dem Free Peak Bike Race, das bei mir relativ auf grüner Wiese stattgefunden hat. Wie gesagt, mein damaliger Lebenspartner ist einmal vor Belgien in die Türkei geradelt, im Rahmen vom Transcontinental Bike Race. Und er hat mir damals auch die Skills gelernt. Ja, wie plant man grundsätzlich eine Route? Wie geht man mit dem Navigationsgerät um? Das sind ja alles Wissenschaften und da hat jeder so seine eigenen Vorgehensweisen. Aber die Beziehung war ja zu dem Punkt auch schon aus und ich war alleine und habe mir gedacht, ja, das geht alles. Und ich habe dann das einfach so schleifen lassen, würde ich jetzt mal sagen. Also ich merke so, ich habe einfach nicht diesen Ernst in dieses Projekt reingelegt, dass es definitiv verdient hätte.
Wie war es zum Beispiel mit der Ausrüstung? Hast du einen Schlafsack einpackt und ein paar Sachen in die Taschen gesteckt und bist gefahren oder hast du da monatelang dran gefeilt? Weil ich denke, an der körperlichen Fitness wird es am wenigsten gescheitert sein, jetzt unter Anführungszeichen. Das war sicher das kleinste Thema, weil du weißt du selber schon, wie gut du drauf bist, das haben wir alle gewusst. Aber was hat es dann so schwierig gemacht? War es das Logistische, die Verpflegung, die Ernährung, die Ausrüstung? Hast du viel zu viel mitgehabt oder viel zu wenig mitgehabt?
Also zur Vorbereitung, was ich oft gemacht habe in meinem Leben, ist Bikepacking, bin ich gegangen, ja, aber ich habe nie im Freien übernachtet. Das war immer nur ich bin immer von Unterkunft zu Unterkunft gefahren. Und das sind verschiedene Konstellationen, verschiedenste Setup. Und so war auch mein Setup. Also so habe ich gehabt. Ich habe natürlich unendlich viel Winforce in all meinen Taschen dabei gehabt und das werde ich wieder tun, weil ich immer der Meinung bin, eine gescheite Eiweißversorgung, die braucht die Fahrerin, ja. Und ein bisschen reduzieren muss ich nächstes Jahr bestimmt, weil ich bin dieses Jahr ohne Schlafsack und ohne Isomatte losgefahren und ich würde das gar nicht als Planungsfehler benennen, sondern der Punkt war einfach der, das Rennen. Und für mich war das unvorstellbar, dass ich als Frau alleine da in der Gegend herumfahre und irgendwo wie bei hier. Also diese Vorstellung, die hat nicht existiert in meinem Kopf. Ja? Also ich hätte mir das niemals zugetraut, dass ich mit dem Schlafsack losfahre, weil den hätte ich nicht gebraucht, ja? so in meiner Vorstellung, weil ich hätte den Mut nie gehabt, um irgendwo aufs Feld liegen oder irgendwo, wo man eine Nacht neben einem Brunnen zu verbringen oder sonst irgendwas. Ja? Und dann war die Strategie, also mit diesem klaren Entscheid war die Strategie natürlich gesetzt, die war festgemeißelt. Ja? Über die habe ich nicht mal hinterfragt. Ich habe keine Sekunde darüber nachgedacht, ob das gut ist oder schlecht. Ja.
Und da kann ich nur Mike Tyson zitieren. Jeder hat einen Plan, bis er eine Faust ins Gesicht kriegt. Und du hast im Vorbereitungsmail im Schraps dann auch geschickt, dass du dann doch bivakiert hast und das an unter anderem einen ganz speziellen Berg, der schon ein bisschen Radsportgeschichte hat und jetzt um eine Geschichte dann reicher ist.
Zwar habe ich da die Nacht am Col de Tourmalet verbracht, das war meine zweitletzte Nacht im Rennen. Und bis dahin ist natürlich schon viel passiert und meine Einstellung zu den Dingen hat sich ja von Stunde zu Stunde verändert. Und es war relativ klar, dass eben mit diesem sehr unflexiblen Ansatz, den ich da gewählt habe, dass das nicht vorwärts geht. Und da ist schon viel passiert gewesen. Ich war getroffen am Morgen von dem Tag, die 143, ja, die 123, und wir haben ausgemacht, wenn wir uns nochmal sehen, ja, dann fahren wir von Lourdes in der Nacht auf den Col de Tourmalet, ja. Und so wie es denn das, wie sich das ergeben hat, da waren das so. Und dann bin ich mit diesem Franzosen da den Col de Tourmalet hochgestrampelt, ja. Ich glaube, der Plan war eigentlich der, dass wir gesagt haben, ja, wir fahren ab irgendwo, weil er auch wusste, dass ich keine Ausrüstung habe, dass man dann irgendwo übernachtet, wo es ein bisschen wärmer ist. Das würde ja dann schon gehen. Und wir sind dann eben immer langsamer geworden am Berg rauf und dann habe ich mir schon so überlegt, ja, was tun wir? Ich bin da irgendwo in Frankreich rum und dann sind wir da zusammen hoch und wo wir oben waren, hat er mir dann erklärt, ja, er sei zu müde zum Weiterfahren, er würde jetzt da am Top oben wo evakuieren, oder? Und dann habe ich das so mal für mich reflektiert und für mich war ganz klar, nein, ich fahre weiter, weil ich weiß, ich kann in der Nacht Radl fahren und da friere ich nicht, ja, das ist so ganz einfach, ich hatte eben 10 Grad gehabt. Und als wir da oben waren, ist da bei dem Berghäusel, da war noch ein Athlet, der da bivakiert hat und der hat diese Szene dann so ein bisschen mitbekommen und ich habe da mit ihm geschwatzt, das war ein Österreicher, jetzt da nicht alleine weiterfahren, ja, also das bringt der ja so nichts, ja, es ist irgendwie morgen um 3 gewesen oder frag mich nicht und recht aussichtslos und dann sind wir da oben gestanden und dann haben wir angefangen, alles Equipment auspacken, wo irgendwie verfügbar war und ich habe mich dann eingewickelt mit meinem ganzen Gewand, das ich gehabt habe und das ganze Gewand, das mir gegeben worden ist und dann habe ich mich in die Rettungsdecke eingewickelt und bin dann in den Notfall-Bivi geschlüpft. Ja, der Notfall-Bivi ist nichts anderes wie eine zusammengenähte Rettungsdecke. Und dann liegen wir da und der Roman war ganz schlau, ja, der hat nämlich seine Isomatte mit mir geteilt und dann sind wir da hingelegen und haben dann auch kurz vor dem Einschlafen, das ist meiner Vorbereitung, da hat es mir eingefallen, da haben wir in 24 Stunden gefahren. True story.
Und habst du dann gut schlafen können oder schlecht schlafen nach dieser gute Nachtgeschichte?
Ausgezeichnet, ja, man dachte. Mit den besten Bildern im Kopf haben wir wunderbar geschlafen. Und dann sind wir eingeschlafen, oder ich zumindest, und dann geht's irgendwie 2 Stunden und dann klingelt mein Wecker, ja, oder um 4 morgen, irgendwann klingelt mein Wecker, ja. Und ich glaube, das wäre so spätestens der Moment gewesen, wo ich glaube, ich hätte mich erwürgt, ja, wenn man das da, darf man das sagen, wenn man Bock hat. Na, jedenfalls habe ich mein Handy an meinem Fahrrad vergessen und durch Crunchy, ja. Ich bin mir vorgekommen im Col de Tourmalet morgen um 3 wie so ein Deutscher aus der Bifki sage, so, hallo, ich bin in den Bergen und weiß nicht, wie ich mich aufzuführen habe, ja. Und so sind wir dann alle fit und ausgeschlafen, ja, in den nächsten Tag gestartet. Ja. So ein bisschen zurück, ich bin dann mit dem Roman, ja, auf die letzten 2 Tage des Rennens hin. Und die Geschichte war einfach die, dass wir nach diesem Erlebnis so beschlossen haben, dass wir da den Tag gemeinsam fahren werden, einfach weil wir gesagt haben, ja, das war irgendwie Tag 10, glaube ich, ja, oder Tag 9. Das Rennen war gelaufen, ja, für alle. Und wir haben beide gesagt, ja, wir haben Urlaub, jetzt schauen wir einfach, dass wir eine gute Zeit haben und haben uns da über die Pyrenäen noch ein Stück weit begleitet, ja. Und ich tue uns an, zu dem Zeitpunkt ist Rennen bereits gelaufen gewesen, da hat sich im Vorfeld noch einiges zugetragen.
Weil du jetzt gerade von der Schlafpause erzählt hast, wie viele Stunden hast du bis dorthin zum Beispiel so in den Nächten geschlafen? Ich kann mir das nämlich überhaupt nicht vorstellen. Wir wissen alle, wie es bei den Rennen, die wir kennen, zugeht. Da wird ja der Schlaf reduziert, solange es geht, aber ich glaube, allein unterwegs zu sein, ist ja das nicht immer die beste Strategie oder mit möglichst wenig Schlaf. Du musst mit wie Da geht es ja ums Thema Sicherheit am Rad und allein in der Nacht unterwegs zu sein. Da will man nicht irgendwie unsicher am Rad sitzen. Und wie viele Hotelnächte waren es dann wirklich oder hast du dann öfters im Freien übernachtet?
Also im Endeffekt waren es zwei Nächte, diese eben beschriebene Nacht. Und ganz allgemein ist es natürlich so, dass man sich da andere Strategie zurechtlegt, was das Schlafen angeht. Ich habe schon angetönt, dass ich gar keinen Schlafsack dabei gehabt habe, was aber im Umkehrschluss so einfach heißt, dass ich mir dadurch unglaublich viel Flexibilität rausgenommen habe. Für mich war das voll der Struggle, ja, es war sehr mit Mühen verbunden, jeden Abend ein Zimmer zu finden, weil in den wenigsten Fällen trifft man irgendwo auf eine 24-Stunden-Rezeption. Und das heißt immer, dass ich so zwischen 6 und 8 Uhr Pause gemacht habe und unglaublich viel Zeit am Handy verbracht habe, um mir irgendwie einmal ein Bett zu organisieren, das dann meistens an irgendwelchen Stadtrenten völlig überteuert war und zu einer sehr großen Ineffizienz einfach beigetragen hat. Und das ganze Schlafkonzept bei mir mitgebracht, um das jetzt nur mal gegenüberlegen und da so ein bisschen einen Outlook zu präsentieren, dass da schon ein bisschen was zu machen ist. Beim RAA 2018 war ich 109 Stunden am Weg und davon bin ich 96 Stunden gefahren. Das ist eine Auslastung von 88%, wo ich irgendwie in der Gegend rumgestanden bin oder ein bisschen geschlafen habe, aber geschlafen habe ich recht. Und das ist schon ein Auslastungsgrad von 56%, ja, das heißt, ich bin jeden Tag 13,5 Stunden Radl gefahren. Und ich glaube, in dem Moment fragt sie jetzt, ob er den richtigen Gastein klar hat, um darüber sprechen. Ich muss lachen, aber...
Aber es ist, ich habe mir das schon überlegt, wie der Ulrich bei uns war, weil ich mir auch gedacht habe, wenn du in einem Hotel bist, du kannst nicht um 3 in der Früh einchecken und um 5 wieder auschecken, das geht nicht. Und so wie du sagst, wenn du am frühen Abend schon in Retour sein musst, dann ja, bist du sicher mit Schlafsack schneller.
Mit Schlafsack ist man ganz sicher schneller und ich denke, dass man schon eine effizientere Hotelstrategie wählen kann. Ich denke nicht nur, dass meine Hotelübernachtungen Grund waren auch für meinen schlechten Gesamtoutput, sage ich jetzt mal, oder für meinen unterdurchschnittlichen Ride, ja. Aber da ist etwas, was da eigentlich ganz grob mit reinspielt, ist einfach eben dieses mentale Modell von dem Rennen und das hat mir total gefällt, ja. Also für mich war so, und ich habe auch lange jetzt in der Vorbereitung für diesen Podcast nochmal darüber nachgedacht und habe mich so gefragt, ja, wo war denn der Wurm wirklich, ja? Also wo hakt's denn eigentlich voll? Und es war wirklich das, dass diese Mischung von dem, dass ich eigentlich für mich selber verantwortlich bin und das Ganze noch so ein bisschen einen Reiseaspekt hat, weil es ja schon ja, mehrere Länder durchqueren ist und auch dieses alleine am Weg sein. Und trotzdem diese Vorstellung aufrechtzuerhalten, dass man sich in einer Rennsituation befindet, ja, und hier den Fokus aufrechtzuerhalten, um einfach vorwärts zu fahren, ja, ich sag's mal so. Das war für mich so eine graue Substanz, ja, ich habe das nicht zusammengebracht. Ja, und ich habe das total spannend gefunden, auch zum Ulrich lauschen, nicht nur für das, dass er eine wunderbare Erzählstimme hat, ja, aber einfach zum diesen Determinismus raushören, wie er dieses Rennen gefahren ist, ja. Und ich habe einfach so gemerkt, ich kenne das Gefühl, ich kenne das wirklich, ja, aber nicht vom Unsupported, ja. Für mich ist das klar, wenn ich supported fahre, das kommt mir schon ein bisschen zu einem Unterschied noch, das ist ja Thema zum Ansprechen. Für mich war so, als Athletin von einem Supported Race, da bin ich einfach völlig fokussiert und zum Zusammenfassen, ich bin total unflexibel, ja. Ich fahre mein Fahrrad und ich bin da zum Treten und der Rest wird von meinem wunderbaren Team abgenommen, ja. Die unterhalten mich, die füttern mich, ja, die sagen mir, wo ich hinfahren muss, ja. Und wenn das Wetter schlecht ist, ziehen sie mir an und wenn ich eine schlechte Laune habe, sagen sie mir, dass ich doch einen guten Tag habe, ja, dass ich mich wieder fokussieren soll. Und da ist eigentlich der Job einfach der, zu treten. Und wenn man so ganz alleine am Weg ist, fällt mir zumindest, also mir fällt es viel, viel schwerer, diese Race-Haptik aufrechtzuerhalten. Und was auch viel schwieriger war für mich, ist eben mit diesen schwierigen Situationen, die im Rennen passieren, ja. Man muss ja den ganzen Tag Entscheidungen treffen und es sind oft auch schlechte bei mir dabei gewesen, also was die Routenwahl angeht und. Und für mich war es eine große Herausforderung, um mich aus diesen mentalen Tiefpunkten wieder herauszubringen, ja. Das Thema war für mich ganz ein neues, weil ich das, ich sage jetzt einmal, in diesem kontrollierten Zustand, ja, wenn man das so sagen darf, von einem supporteten Rennen, ist diese Herausforderung ganz auf einer anderen Ebene anzutreffen. Ja. Ja. Und für mich, diesen Monolog da jetzt ein bisschen abzukürzen, na kürzer, lassen wir dann weg. Punkt.
Wir wollten da eh schon ins Wort fallen, aber es ist gerade so spannend zum Zuhören. Also bitte, bitte erzähl weiter.
Für mich war dann also, ich habe es angetönt, für mich war der Start ins Rennen recht schwer und das auch, also auch körperlich. Also ich bin da an den ersten Kontrollpunkt, bin ich aber wie jämmerlich den Berg hochgezogen, ja. Und an demselben Tag, also am zweiten Tag im Rennen, bin ich bis nach Kötschach gefahren und da bin ich zum ersten Mal unter Tränen irgendwo am Baum gesessen, oder? Und hab dann so einen Freund von mir angerufen und gesagt, ja, was ist jetzt, ja? Und dann habe ich einfach so am Telefon gesagt, ich höre mich, dann wieder sitzen, dann habe ich einfach gesagt, ja, was? Ich sehe mich einfach nicht in Barcelona, ich sehe mich da einfach nicht, oder? Und das war irgendwie nach 600-700 Kilometer, keine Ahnung mehr. Und dann hat der einfach auch gemeint am Telefon, ja, jetzt nimmst du ein Hotelzimmer, jetzt schlafst du aus und dann schaut die Welt besser aus. Und das habe ich auch so gemacht und in dem Moment, und es war dann so, danach war ich ruhiger im Geist. Also als ich danach weitergefahren bin, war das für mich, was für mich einfacher. Und dann ist es weitergegangen, weil ich habe meine Route geplant und meine Route, die hat natürlich den Schönheitspreis hat sie gewonnen, ja. Aber dass diese Route natürlich völlig unfunktional war, das habe ich dann auch relativ schnell gelernt und habe dann müssen unterm Weg ganz oft die Direktion in die Schweiz rein über den Albola und dann da über den Oberalppass und Grimsel vorgefahren oder Focke Grimsel. Ja, halt ein Traum, wirklich schön. Und dann bin ich dann irgendwann da war ich im Südtirol rum und für mich war dann klar, ich muss über Innsbruck fahren, ja, und über Nadelberg und heim und so weiter. Und das war die erste größere, ich würde mal sagen, 400 Kilometer Abweichung von meiner Strecke, die ich da geplant habe, ja. Und für mich war dann so, für mich war das schwieriger anzunehmen, weil das ja alles, ich habe dann so gemerkt, ja, mein Konzept, also das existiert nicht. Also ich würde nicht sagen, das funktioniert nicht, ja, es existiert einfach nicht. Und da habe ich dann so gemerkt, dass ich eigentlich relativ unflexibel bin unterwegs, zum mich da adaptieren. Und da merke ich ja, das habe ich im Supported-Sport nie braucht, weil im Supported-Sport habe ich immer wieder so braucht, das ist wie eine Kugel, wo in einer Bahn liegt. Also es ist einfach darum gegangen, die Mitte wieder zu finden. Ja, und da war es mal so, da hat es kein Gefäß gegeben und keine Kugel, sondern es war einfach so ein orientierungsloser Raum und es war total schwierig, für mich zu mich wieder reorientieren, ja, und eine neue Vision zu erschaffen. Und da waren so das erste Mal, wo man gedacht hat, so Lektion, also die erste Lektion für mich war so, keep your shit together, ja.
Werbung. Seitdem wir unseren Podcast gestartet haben, Flo, bin ich so richtiger Podcast-Fan geworden. Also ich habe mir jetzt einige Formate gefunden, wo ich echt immer wieder und sehr gern reinhöre. Und einer meiner absoluten Lieblingspodcasts ist Erklär mir die Welt von Andreas Sator.
Seitdem wir unseren Podcast machen, werde ich ständig auf genau diesen Podcast angesprochen und mir werden immer wieder Links geschickt. Der Podcast wird mir immer wieder empfohlen und ich höre selbst wirklich gern rein.
Ich finde es halt echt super, weil ich meine, wir reden natürlich sehr viel übers Radlfahren, aber andere Themen sind ja genauso interessant und ich denke so für Allgemeinbildung und generell Wissen ist es super, wenn man seinen Horizont ein bisschen erweitert und Erklär mir die Welt bespricht jetzt sehr oft Themen aus Politik, aus Umwelt, Nachhaltigkeit, aus Wirtschaft, aus Weltgeschehen und der ist halt sehr gut recherchiert in einer sehr gut verständlichen Art und Weise und das Motto des Podcasts, dass er uns helfen soll, die Welt besser zu verstehen. Also zumindest bei mir gelingt es hervorragend.
Ja, also ich finde also die Themenauswahl extrem spannend, extrem vielseitig. Es sind immer wieder Themen dabei, wo ich gar keine Ahnung habe und es ist wirklich extrem zugänglich aufbereitet. Es sind so wirklich die Fragen, die ein Laie wie ich dann auch stellen würde oder die mich interessieren würden. Also es ist wirklich horizonterweiternd, würde ich es fast nennen.
Die 400. Folge von Erklär mir die Welt kommt jetzt am 23.06. online. Den Podcast gibt es seit 8 Jahren und das Jubiläum gehört gefeiert. Und eine Episode, auf die wollen wir ganz besonders hinweisen, weil ich glaube, die ist für alle, die Sitzfleisch mögen, auch sehr interessant.
Ja, und das wäre die Folgen Nummer 306. Erklär mir deine Radweltreise mit Tanja Willers. 400 Folgen sind wirklich viel. Straps, vielleicht kannst du deine Lieblingsepisode wahrscheinlich nicht sagen, aber vielleicht irgendeine Episode, die dir irgendwie im Kopf geblieben ist, an die du dich gern zurückerinnerst.
Ich weiß es noch ganz genau. Es war 2023. Es war Frühling. Ich bin in Montenegro gewesen, Radl fahren und bin zwischen Niksic und Podgorica gefahren und habe mir eine Folge angeguckt über die Inflation. Das war 2058 und seitdem habe ich verstanden, warum Inflation nichts Schlechtes ist, sondern warum es in einem gewissen Maß sinnvoll ist, dass Dinge mit der Zeit ein bisschen teurer werden.
Ich kann mich sehr gut erinnern an die Episode mit Franz Fieböck, österreichischer Astronaut. Und nachdem ich wie jedes Kind davon geträumt habe, Astronaut zu werden, habe ich mir das natürlich sehr, sehr gern angehört.
Zumindest Podcaster bist geworden.
Immerhin, ja.
Wir können euch den Podcast wirklich empfehlen. Und besonders
erklär mir deine Radweltreise, Folge 306, überall, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende.
Ich glaube, du bist etwas Ähnliches, was wir zum Beispiel von Rennern kennen. Also Flo, das beobachtest ja du. Zum Beispiel, wenn wir eine Pause machen, die zu lange dauert, dass eben dann das passieren kann, dass der Fokus verloren geht. Deswegen ist irgendwie unser Motto auch zum Beispiel beim Ram, auch am Schluss, wenn man wirklich müde ist, wenn es wirklich weh tut, nicht zu lange pausieren, weil sonst passiert das, was Diana gerade beschrieben hat. Dass man irgendwie vergisst, dass es in einem Rennen ist, wenn man zu viel Zeit quasi vom Rad absteigt.
Ja, oder wie es passiert ist, 2017, wo das Ziel, das ganze Ziel fürs Ram unklar war und wo dann plötzlich so ein Schwebezustand geherrscht hat zwischen, okay, Sieg ist relativ sicher, man muss nur mehr heimfahren, ach, da gehen sie nicht aus, und dann war so, es war fast der ganze Tag, wo nicht wirklich was weitergegangen ist, wo du zwar am Radl gesessen bist, aber wo bei dir und im Team irgendwie so komplett die Orientierung gefehlt hat, bis wir uns dann wieder zusammengerissen haben, unseren Shit together gekriegt haben und gesagt haben, jetzt fahren wir das gescheit fertig. Das ist halt schon wirklich Teil der Vorbereitung, dass man sowas auch im Blick hat, im Supported Sport und im Unsupported Sport. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du da erzählst, dass so, wenn man irgendwie den Renncharakter nicht von Anfang an komplett drinnen hat, also der Straps hat da rausgeschrieben, du bist da, also im Supported Sport, sagt man so 500 Kilometer am Tag oder in 24 Stunden ist eine gute Distanz, ein gutes Ziel, und du bist ja dann bei deinem Three Peaks Bike Race, ich glaube 270 Kilometer im Schnitt gefahren am Tag, und da fällt wahrscheinlich auch so ein bisschen der Renncharakter vom Mentalen her.
Genau, weil die Anna hat ja ihre Zahlen ausgesucht, das habe ich nicht gewusst, dass sie das macht, jetzt habe ich nämlich schon recherchiert. Und die 500 Kilometer waren nämlich das, was du beim Race Around Austria gefahren bist, und die 270 pro Tag eben beim Three Peaks, und ja, weil du halt sehr viel Zeit in Hotels verbringen hast müssen, unter anderem.
Unter anderem, ja, also ich habe auch sehr viel Zeit im Gasthaus verbracht. das war auch noch witzig. Wir sind da in Barcelona zusammengesessen und dann ist es so darum gegangen, ja, wer hat was gegessen, oder? Und dann habe ich mich geoutet, dass ich mindestens einmal am Tag warm essen war, ja. Und dann haben sie mir alle ausgelacht, das hat aber überhaupt niemand glaubt, ja. Also ich sage, für mich und was ich, also für mich war das ein mentales Problem, dieses Rennen, ja, dass ich einfach so gecheckt habe, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich da mache, und ich glaube, ich habe einfach nicht gecheckt, dass das wirklich, also ich kann es gar nicht beschreiben. Also mir hat einfach dieses Race-Setup hat mir mental total gefehlt, im Endeffekt. Das hat mich dann auch immer wieder eingeholt, weil da waren auch viele Rennsituationen, die waren schwierig, und das kenne ich vom Supporter da. Zum Beispiel, du fährst auf irgendeinen Pass zu und eigentlich, wie soll ich sagen, bei mir, ja Gott, das ist anders im Supported, weil das Team dabei ist. Ich fahre in eine Rennsituation rein und auch, keine Ahnung, als ich große Scheidegg fahren habe müssen. Man hat so Bilder im Kopf, man sieht, okay, da war Schnee drauf, das ist kalt, und ich war noch nie an der großen Scheidegg. Ich habe mir gedacht, das ist irgendwie super krass in den Bergen und. Und dann haben wir so gedacht, ja, und was ist, wenn das Wetter schlecht ist? Und was ist, wenn ich in der Nacht darauf fahre? Und das schaffe ich nicht und das kann ich nicht und das passt nicht, ja. Und mit diesen negativen Gedanken allein umzugehen und auch eben, weil diese Vorstellung so fehlt, das ist mir in dieser Situation unglaublich viel schwieriger gefallen. Und ich habe eben im Nachhinein gelernt, von Tag zu Tag, ja, dass es eigentlich das Größte ist, einfach die Situation anzunehmen und man kann dem allem völlig gelassen gegenüberstehen, ja. Und das war dann ja so, bei mir ist das eben da gegipfelt in dem Col de Tourmalet, weil 10 Tage vorher, ich hätte mir ja, ich hätte mir ja selber blockiert, ich wäre da ja nie hochgefahren mitten in der Nacht, ja. Also man wächst ja mit der Herausforderung. Und genau, also ich denke, das ist bei mir in diesem Fall war das ein ganz großes mentales Problem, ja.
Wenn jetzt nochmal eine Brücke zu meinen Erfahrungen schlagen darf, ein ganz großes Kapital von mir ist einfach ein gut eingespieltes Team und einfach auch die Stimmung, denn es geht jetzt dann gar nicht darum, dass das Begleitauto hinter dir fährt und dich in der Nacht vor dem Verkehr schützt, dass du permanent was zum Essen kriegst, dass du im Falle einer Panne sofort eine Versorgung hast, sondern es geht einfach auch um die Stimmung. Wenn du mit dem Gedanken spielst, ich gehe es jetzt etwas ruhiger an oder ich brauche jetzt einmal 2-3 Stunden locker, weil ich halt wirklich körperlich gerade ziemlich fertig bin, du hast irgendwie das Gefühl, du ziehst dein Team mit runter oder du enttäuscht jemanden oder irgendwie jeder gibt sein Bestes und nur du bist jetzt der, was Schwäche zeigt, das will man nicht. Da gibt man einfach gegenseitig irgendwie guten Spirit weiter. Wenn die anderen sich einsetzen, willst du die auch wieder einsetzen. Und wenn du jetzt völlig allein unterwegs bist, stell immer das auch so vor, es ist dann völlig egal, ob du einmal eine Schwächephase zulässt, wenn du jetzt einmal in der Früh später startest oder am Abend früher eincheckst oder 2 Stunden im Gasthaus sitzt statt 20 Minuten irgendwo, die im Supermarkt das holst. Das interessiert niemanden in Wirklichkeit außer dich. Und ist das vielleicht auch so ein Faktor, wo du sagst, das schleicht sich dann irgendwann ein und das wird dann irgendwann häufiger, dass es eben irrelevant ist, weil es stört niemand anderen außer dich, wenn du Zeit verplemperst.
Ja, ich glaube, damit triffst du den Nagel auf den Kopf und hast das wunderbar artikuliert. Ich denke eben, genau das ist da die große Gefahr. Und eben mit dieser Situation auch einen Umgang zu finden und eben auch da diese Konsequenz und die Härte sich selber gegenüber zu haben, um das nicht zuzulassen, ja. Da merke ich, da brauche ich andere Strategien, wie die ich gebraucht habe, als ich Supporter gefahren bin oder die es für ein Supporter-Rennen benötigt. Das. Und ich habe dann auch so gemerkt, ich habe es gesagt, eben so, keep your shit together, das war für mich so das Erste, dass ich mir einfach gedacht habe, ja, reiß dich einfach zusammen, du kannst Radl fahren, du weißt, wo du hin willst, ja, dann tu das, ja. Und ich meine, für mich war es dann schon, ich hatte die eine Grenzerfahrung, wir hatten unglaublich viel schlechtes Wetter und da war irgendwie der 4., 5. Tag schlechtes Wetter und durch die Schweiz durch, es gibt immer wieder so logische Pfade, wo sich alle Athleten treffen, das ist so, wie es der Ulrich euch erzählt hat, lang und breit. Und wir sind dann nach Frankreich reingefahren oder ich da in diesem Strom, ja, also das ist dann so, dass man irgendwie alle 4, 5 Stunden mal wieder irgendeinen Athlet trifft oder überholt wird oder überholt. Und bei mir war dann nochmal so ein entscheidender Punkt, weil ich habe mich damals entschieden oder geplant, ja, in meiner Vorstellung, dass ich durch das Zentralmassiv fahre, also durch Frankreich durch, während die Standardroute die war, dass man das Rhonetal ausfahrt, Côte d'Azur entlang rüber und dann wieder hoch Richtung Toulouse, Richtung Norden anfährt. Und mein Wunsch war eigentlich da quer durchfahren, einfach durchs Massiv Central, ja. Und ich bin dann da hochgefahren und da war, das ist, wie gesagt, der 4., 5. Tag Regen, ich kann mich nicht mehr erinnern. Und ich habe da müssen über einen Pass fahren, der war noch 1000 Meter hoch und da bin ich am Morgen um 6 Uhr rüber oder ja, sowas. Und dann war 200 Meter Abfahrt oder so, die war nicht länger. Und die hat mich dermaßen ausgeholt. Ich war körperlich noch nie so am Ende. Ich war kalt. Also das war unbeschreiblich für mich. Und ich bin dann irgendwie ins nächste Dorf gekommen und da war ich in der Bäckerei und dann war ich im Supermarkt und dann bin ich da wirklich auf so ein Fruchttrögerl gesessen und ich habe einfach nur geweint. Und dann ist so der Supermarktverkäufer, hat mich so komisch angeschaut und ist dann gleich verschwunden, weil er so gemerkt hat, die sitzt jetzt da einfach und weint. Ja. Und das war dann so für mich der Moment und der war sehr lehrreich. Ich bin zu weit gegangen für mich, weil jetzt, also ich habe mir zu viel zugemutet in dem Moment. Ja. Und eben weil, also ich habe so gemerkt, ich kann unter diesen Bedingungen in dem Wetter, ich komme da nicht vorwärts und ich merke, das packe ich nicht mehr. Ja. Und ich habe das damals so aufgelöst, ich habe einen guten Kollegen angerufen und habe dann Strategien durchgesprochen und eine war einfach ausschlafen, irgendwo ein Hotel suchen, wieder schlafen gehen, durchfahren, also hart sein, ja, oder eben wieder zurück in dieses Rhonetal fahren und mit dem schönen Wetter halt miteinander mitfahren, ja. Und ich habe so gemerkt, weiterfahren kommt für mich eben nicht in Frage. Und das war für mich ein großes Learning, da komme ich gleich nochmal zurück drauf. Mich auszuschlafen, habe mir gedacht, das bringt nichts, es ist morgen um 7, ich brauche jetzt kein Hotel nehmen. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, ich fahre zurück ins Rhonetal. Und dann bin ich einfach den ganzen Weg zurückgefahren und hab dann insgesamt, als ich wieder im Rhonetal war, sind halt 10 Stunden vergangen gewesen. Ja. Und für mich war das aber ein entscheidender Moment, was ich da gelernt habe, und der war einfach der, dass ich so das Bewusstsein gehabt habe, dass ich auch meinen Stopppunkt kenne, ja. Also ich habe so gewusst in dem Moment, dass es für mich, dass es jetzt dysfunktional wird, wenn ich weiterfahren werde. Und das ist ganz witzig, ja. Das hat mir meine Mutter immer vorgeworfen. Die hat immer gesagt, ich würde mich kaputt machen in dem Sport. Die haben ja da, die hat das niemals unterstützt, was ich da gemacht habe. Die letzten 5 Jahre hat die ganz große Mühen gehabt immer mit dem. Und für mich war das dann schon dieser Moment, wo das einfach auch klar war, wo ich sagen muss, und sie hat nicht recht gehabt, ja. Es gibt einen Punkt, wo einfach ein logisches Ende da ist. Ja.
Es ist ja gut zu wissen, den zu kennen, diesen Punkt, weil ich habe immer so ein bisschen das Gefühl bei dir, Straps, dass das so irgendwie dein größter Respekt vor dem Ultracycling ist, weil du immer wieder auf den Sicherheitsaspekt zu sprechen kommst, und ich glaube, du hast schon ein bisschen Angst davor, dass du in so einem Rennen einfach überpacen würdest und einfach über das hinausgehen würdest.
Weil ich einfach das, ja, weiß, wie lange man in der Nacht fahren kann, mit kaum Schlafen von den langen Rennen, die wir gemeinsam erlebt haben, aber auch wie schnell es dann ganz fürchterlich wird mit dem Schlafentzug. Das kann innerhalb von ein paar Minuten sich ganz schnell gravierend ändern. Zu dem Thema kennen wir mit dir, Anna, jetzt nicht wirklich viel Rennen, oder? Weil du wenig in der Nacht gefahren bist, sondern das heißt, das Thema Sicherheit, wie gefährlich schätzt du es ein mit Autos in der Nacht und so weiter?
Also ich kenne diese Erfahrungen aus dem Supported Sport, ja, und aus dem Bereich. Und auch beim Race Across Italy, da bin ich auch mit 36 Stunden, habe ich gemerkt, das ist bei mir so, ich glaube, die 40 muss ich nicht überschreiten ohne Schlaf. Das ist bei mir so ein bisschen die Limite. Also da bin ich schon immer wieder an der Grenze gewesen und im Supported Bereich sicher auch öfters drüber. Und für mich war aber auch das klar, und das ist schon so ein Selbstschutz, den ich mir da, ich glaube, unterbewusst auferlegt habe, dass ich das in dem Rennen nicht möchte. Also ich habe so gemerkt, wenn ich allein unterwegs bin, ich will diesen Punkt nicht verpassen. Ja? Ich meine, ich bin jetzt natürlich sehr, sehr, sehr weit weg gewesen von dem Punkt, das ist mir natürlich durchaus bewusst. Aber auch wenn ich jetzt in die Zukunft plane, ja, und nach vorwärts schaue, für mich sehe für mich selber nicht die Möglichkeit, dass ich mich so weit ausreize wie im Supported Sport. Und ich hätte aber auch nicht das Verlangen danach. Ich weiß nicht, ob das jetzt durchkommt, ja.
Schon. Also ich glaube, also wir zwar, glaube ich, verstehen ganz genau, was du meinst. Der Sport mit Betreuercrew ist ja darauf ausgelegt, dass du die körperlich einfach auch 100% verausgaben kannst, weil du eben auf andere Aspekte nicht achten musst. Und beim anderen musst du, glaube ich, als Gesamtpaket alles im Griff haben und darfst die Kontrolle nicht verlieren. Und ich glaube, bei einem Race Across America ist die Kunst, die Kontrolle abgeben zu können. Also komplett konträr die Herangehensweise.
Und das ist für mich einer der größten Unterschiede. Das ist genau das. Das ist das Kontrollthema. Und das ist für mich allgemein als Athletin aus anderen Gründen ein ganz großes Thema. Und ich denke so, und das habe ich schon gelernt. Also ich muss jetzt sagen, also meine Effizienz kann natürlich durchaus gesteigert werden, ja. Aber was ich schon gelernt habe, ist der Anspruch, der kann nicht dort liegen, wo er supported liegt. Und das muss er auch nicht. Also das merke ich schon. Also das merke ich aber unglaubliches Potenzial, zu mir da noch verbessern. Aber ich merke, wenn wir überschreiten, dann werde ich nicht die Beste sein und das ist dann für mich, und das ist dann für mich auch kein Verlieren. Ja? Also es wäre für mich nie, das ist für mich okay, weil ich einfach so, weil ich so für mich merke, es gibt eine Schwelle, da kann ich hin, aber ich kann nicht drüber. Ja.
Du hast jetzt absolut schöne und inspirierende Geschichten jetzt irgendwie auch zum Schluss sogar zusammengefasst, also super Einblicke geben in das, was man da erwartet oder was man jetzt erleben kann und auch das Fazit, was du für dich draus ziehst, absolut cool und da will man jetzt gar nicht mehr so viel darauf herumreiten, weil besser kann man es eigentlich gar nicht mehr sagen, wie du es gesagt hast. Wir haben jetzt einfach nur ein paar so kurze Fragen, um das Thema so ein bisschen abzurunden an dich und zwar, wenn jetzt jemand von einem Supportetraining kommt und Supportetraining fahren möchte, wie a Race Around Austria zum Beispiel, was würdest du dem mitgeben als Tipp?
Was definitiv eben eine andere Haltung ist, ist das Team, ja. Es braucht ein unglaublich tolles Team, wenn man im Supported Sport erfolgreich sein will. Und wir haben es vorher kurz angetan, das ist einfach auch das, die Bereitschaft dazu, Verantwortung abzugeben. Und ich denke, das ist das Größte, was man lassen muss als unsupported, wenn man auf die Strecke kommt, ja. Also wenn man hinter das Pacecar kommt, ja. Und dass man eben, dass es weniger um die Flexibilität als vielmehr um den Fokus geht, ja.
Und in die andere Richtung, mit der Gefahr, dass wir uns wiederholen, weil wir vielleicht eh schon wirklich vieles besprochen haben, aber jetzt nochmal kurz und bündig, jemand, der von einem Race Around Austria kommt und auf ein unsupported Rennen umsteigt, was kann man dem mitgeben?
Ich denke, ganz ein großes Thema, das ich teuer zu bezahlen hat, ist das Thema Routenwahl, ja. Also sich wirklich ausgehen und sehr intensiv mit der Routenwahl zu beschäftigen im Vorfeld von dem Rennen und eben auch darauf eingestellt zu sein, ja, dass jeder Tag ganz viele Sachen bringt, ja, die wirklich unvorhersehbar sind, ja. Das gibt's im Supported auch, aber im Unsupported ist wirklich so, dass der Tag sich ganz anders ausgestaltet. Und vielleicht auch einfach, ich würde jedem vorbereiten, im Vorfeld abzuklären, was geht für einen und was nicht. Also wie will ich meine Nächte verbringen? Ist für mich okay, zum irgendwo wild campieren oder ist es das nicht? Kann ich das oder kann ich es nicht? Und das sind alles wunderbare Sachen, die man im Vorfeld klären kann. Ja, also das kann man vorm Rennen sich mal die Frage stellen, ja, was da geht und was nicht.
Und dann fragen wir jetzt noch die gleichen Fragen, die wir den Ulrich auch gefragt haben, damit wir so ein bisschen auch einen Vergleich hören. Was ist das Schönste unsupported und was ist das Schwierigste am unsupported?
The Excitement. Das ist anders wie beim Supported, weil da weiß man irgendwie doch, was nach dem nächsten Berg kommt. Ja? Und wenn man unsupported am Weg ist, dann ist alles ist richtig aufregend, ja. Und ich habe so das Gefühl, bei mir war das so, hat sich das dann so eine kindliche Freude einfach gezeigt, weil man ist völlig weg aus dem Alltag, natürlich, und aber so, was die nächsten Stunden bringen, das weiß man nicht. Und man ist einfach neugierig darauf, wie das weitergeht. Und das finde ich unglaublich, unglaublich schöne Erfahrung, ja. Und das Schwierigste...
Der Forrest Gump würde sagen, unsupported fahren ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man bekommt, oder?
So ist es. So ja. Ist es. Das ist ganz wunderbar. Und das Schwierigste für mich war, und das habe ich eh angetan, das ist einfach das Troubleshooting. Und das einfach zum einen wirklich, also infrastrukturell, indem dass ich sage, okay, ich habe eine gescheite Route, und wenn ich keine gescheite Route habe, dann kann ich mir eine unterm Weg bauen, ja. Und aber zum anderen noch ganz massiv mental, dass ich sage, okay, wie hole ich mich zurück in einem Moment, wo man schlecht geht? Das darf man schlecht gehen und man kann das so zulassen, aber was sind meine Strategien, wie komme ich da wieder weg? Ja, also wie komme ich wieder in den Flow, wie komme ich in den Fluss? So. Und eben Troubleshooting, würde ich sagen, ist die größte Schwierigkeit.
Und wenn wir jetzt das nochmal umdrehen, also was ist für dich das Schönste Ultracycling mit Begleitteam und was ist da das Schwierigste?
Das Schönste ist für mich vielschichtig, da gibt's ganz viele Sachen. Das Allerallerschönste ist dieses Team-Erlebnis, ja. Ich habe das in Italy gemerkt, da bin ich zum ersten Mal ohne Team gefahren und da auf der Bühne zu stehen, ja, und ein Rennen gewonnen zu haben und man ist alleine, ja. Also das ist wirklich ein bisschen eine üble Geschichte, das muss ich sagen, ist eine traurige Sache.
Wenigstens hast nicht deinen Pokal mit deinem Multitool noch zerlegen müssen, ja. Weil du das nicht in den Rucksack reingebracht hast.
Und ich weiß nicht, hast du dort ein Lebkuchenherz gekriegt von irgendwem?
Nein.
Nein, oje.
Und das andere, was ich am Supported Sport auch liebe, ja, das habe ich in der Vorbereitung schon, das nochmal so klar geworden, ich hab wirklich einen großen Hang zur Monotonie, ja. Mir taugt es einfach nur zu treten, ja, das finde ich wunderbar. Den Kopf frei zu haben und einfach nur zu strampeln, das ist, also da habe ich so, also wie gesagt, also ich habe da geschrieben, einen Hang zur Monotonie, habe ich das genannt, ja. Also das taugt mir schon am Support und das führt aber ganz wieder zu dem zurück, dass man sagt, okay, es geht Richtung Prozessoptimierung. Also dass man einfach mehr rausholen kann aus den Ressourcen, die einem zur Verfügung stehen, indem man sie einfach besser einsetzt. Ja? Also im Endeffekt denke ich, weglassen ist oft viel die größere Kunst, wie etwas hinzuzufügen. Ja? Und für mich das Schwierigste am Supported Sport ist definitiv das Schlafthema. Ne? Ich habe es vorher kurz beschrieben für mich, wenn ich unsupported am Weg bin, dann setze ich mir die Latte eher niedriger, dass ich weiß, okay, ich bin immer safe. Mir fehlt da vielleicht auch die Erfahrung im Supported-Bereich, aber dieses Spiel, ja, mit dem Verlust der kognitiven Fähigkeiten oder der Zuschreibbarkeit oder wie man das jetzt schön artikulieren will, ja, das habe ich immer sehr belastend empfunden, ja. Und auch so, dass ich so das Gefühl habe, also als unschöner. Also da habe ich nicht so, ich kenne einige Athleten, die sagen, ja, das gehört halt dazu und da musst du drüber und da entsteht so eine heroische Vorstellung von dem allen. Und ich sehe mich da eher, ich denke mir, das muss man nicht unbedingt erleben, ja. Oder nicht unbedingt wiederholt erleben. Da habe ich vielleicht ein bisschen eine konservative Haltung dazu. Dann denke ich mir, man kann auch ein glückliches Leben führen, wenn man wenn man sich selber nahe bleibt. Ja.
Ja, es geht so. Also wie erstrebenswert so ein Schlafdefizit ist, ich finde es auch nicht erstrebenswert, aber ich finde es halt, es ist entweder ein Preis, den man bezahlen muss, um halt sehr, sehr schnell da durchzukommen. Und da geht es halt wirklich darum, die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten und das irgendwie gut abzudämpfen oder gut zu Hand zu haben. Aber es ist kein Erlebnis, wo man sagt, hey, das ist geil, das habe ich gern oder das ist cool, überhaupt nicht.
Danke für deine Ausführungen, für zwei wunderbare Gespräche, also für uns war es ja nur eins, aber für zwei wunderbare Folgen. Und ich glaube, man hat es schon ein bisschen rausgehört. Man wird dich nächstes Jahr wohl wieder bei einem Unsupported-Rennen sehen. Mit verbesserter Strategie, mit verbessertem Mindset.
Ja, genau. Nach kurzen Überlegungen habe ich mir dazu entschlossen, dass ich das Three Peaks Bike Race noch einmal fahren möchte. Das hat mir dann doch der Ehrgeiz gepackt, weil ich es doch wissen will, ja, ob ich das alles, was ich da jetzt euch auch erzählt habe, ob ich imstande bin, zum einiges davon auch umsetzen. Ja. Also für mich startet wieder wirklich der Reiz und sagen, ja, kann ich einen Schritt weitergehen in dieser Richtung. Und darum habe ich mich für diesen Juli angemeldet. Da wird die Fahrt von Wien nach Nizza verlaufen. Ja.
Und du wirst du dann als Frau Dr. Bachmann am Start stehen, oder? Wenn alles gut geht, bis dahin.
Ich hoffe, dass alles dann verteidigt und in trockenen Tüchern ist, ja, aber das wird dann doch erst im Oktober soweit sein, bis ich da das Studium final dann absolviert habe.
Ich glaube, wir können uns nur bedanken für ja, so wunderschöne zwei Episoden.
Für ein super Gespräch, auch sehr intime Einblicke. Danke dafür und frohe Weihnachten, guten Rutsch, gutes Training, gute Erholung, gute Besserung. Und wir freuen uns, von dir zu hören und zu sehen.
Herzlichen Dank für die wunderbare Einladung. Ich bin total gefreut, dass ich mit euch diese zwei Folgen sprechen kann. Es ist ja doch, man fühlt sich ja schon ein bisschen geehrt, das muss ich ja schon sagen. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns bald wieder in Natura sehen und wer weiß wo, ja.
Alles Gute, es war großartig. Dankeschön.
Danke.
Werbung.
Die Radl-Saison ist im vollen Gange, das heißt, meist viel unterwegs, meist viel vielleicht in öffentlichen WLANs und in irgendwelchen WLANs von Hotels unterwegs.
Ja, ich glaube, ganz egal, ob es jetzt um Radfahren geht, um Radtouren, Radrennen oder einfach um Ausflüge im Sommer, es lohnt sich immer, wenn man unterwegs ist, in fremden oder öffentlichen WLANs sich einloggt, einfach darauf zu achten, dass man auf der sicheren Seite ist. Da geht es halt um so Bankdaten, Online-Identität, Passwörter.
Und genau dafür gibt es NordVPN. Mit NordVPN kannst du deine digitale Identität schützen.
Unter nordvpn.com/sitzfleisch kann man 30 Tage testen und es gibt eine Geld-zurück-Garantie.
Wenn ihr danach genauso überzeugt seid wie wir, kann man unter der gleichen Seite www.nordvpn.com/sitzfleisch ein 2-Jahres-Abo abschließen und bekommt 4 Monate obendrauf.
Und das Beste, was wir bis jetzt vergessen haben, ist, man kann es auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Und einen Trick hast du nicht verraten, wenn es darum geht, Reisen zu buchen. Wie machst du das?
Auch dann nutze ich NordVPN, weil in bestimmten Regionen Flüge und Hotels deutlich billiger sind. www.nordvpn.com/sitzfleisch.
Werbung Ende.